Mischwald, Laubwald, Nadelwald, Urwald, Regenwald. Hat man alles schon mal irgendwo gehört. Was aber ist ein Mittelwald? Das will ich heute für euch rausfinden. Aber einen Mittelwald zu finden ist gar nicht so einfach, denn es gibt kaum noch welche bei uns. Und das, obwohl Deutschland zu einem Drittel aus Wald besteht, mit geschätzt etwa 90 Milliarden Bäumen. Was genau ein Mittelwald ist, warum er für viele Tier- und Pflanzenarten ein idealer Lebensraum ist, es ihn aber kaum noch bei uns in Deutschland gibt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Außerdem lasse ich mir mal erklären, warum Mittelwälder gerade in Zeiten des Klimawandels eine wirklich gute Alternative sein könnten. Mein Name ist Toni Scheuerlen und ich bin heute in Weigenheim in Mittelfranken unterwegs. Warum ausgerechnet hier? Ganz einfach. In Franken gibt es deutschlandweit noch die mit Abstand größte Fläche an Mittelwald.
Morgen beginnt heute.
Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.
Also auf den ersten Blick ist das jetzt nicht unbedingt ein klassischer Wald, wie wir ihn kennen, mit überall dichten Bäumen, hohen Bäumen. Hier gibt es eher kleinere Bäume, ab und an auch mal einen größeren, aber immer wieder Flächen mit Sträuchern und Büschen. Alles ist ein bisschen wilder mit vielen freien Bereichen. Warum der Wald hier so aussieht, wie er aussieht, das werden mir jetzt Sabrina Dachsberg, Dr. Sebastian Vogel und Thomas Wald erklären. Hallo ihr drei.
Hallo.
Hi.
Hallo.
Sabrina, du arbeitest bei der unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Neustadt an der Aisch Bad Windsheim. Kannst du uns erklären, was ihr als Behörde ganz grundsätzlich mit dem Thema Wald zu tun habt?
Genau, als Behörde beschäftigen wir uns mit dem Belang des Naturschutzes und da gehört eben auch die Artenvielfalt mit dazu. Bei den Mittelwäldern handelt es sich tatsächlich um mit die artenreichsten Kulturlandschaften, die wir in Mitteleuropa bei uns haben. Und diese Artenvielfalt, die ist uns eben auch ein ganz wichtiger Belang und da fokussieren wir uns drauf.
Wir werden uns jetzt gleich den Mittelwald hier mal gemeinsam etwas genauer anschauen und auch über Tier- und Pflanzenarten sprechen, die es hier so gibt. Da bist du, Sebastian, genau der richtige Ansprechpartner. Du arbeitest nämlich am Biodiversitätszentrum Rhön. Was meinst du, was werden wir hier heute noch sehen? Das ein oder andere seltene Tier oder eine seltene Pflanzenart?
Ich denke, wir haben heute die besten Chancen. Der erste Hirschkäfer ist ja gerade schon über uns hinweggeflogen. Also ich denke, wir werden noch einiges Spannendes heute finden.
Also beim Hirschkäfer dachte ich gerade kurz, es ist so ein ferngesteuertes Kinderflugzeug, weil die schon recht groß sind.
Das war ein Hirschkäfermännchen, was einfach so in der Luft steht zum Fliegen. Also Wahnsinn. Das steht eher senkrecht statt waagerecht.
Und ich habe gesehen, du hast auch schon einen Insektenkescher dabei. Oh, das ist einer?
Ja, das ist ein Hirschkäfermännchen.
Also man kann sich das wirklich vorstellen wie so ein mini ferngesteuertes Flugzeug.
Genau.
Wirklich groß. Wie groß sind die?
Na, 8-9 Zentimeter können die schon haben, die großen Männchen.
Oh, da möchte man nicht, dass der einem ins Gesicht fliegt. Thomas, du kommst hier aus der Gemeinde und hast das Nutzungsrecht für den Wald. Kannst du uns mal das Konzept dahinter erklären?
Ja, ich habe nicht das Nutzungsrecht allein. Wir sind 85 Rechtler in der Rechtlergemeinschaft und bewirtschaften das gemeinsam. Insgesamt haben wir 307 Hektar Wald, davon 180 Hektar Mittelwald und der Rest ist als Hochwald. Den Mittelwald bewirtschaften wir gemeinsam, wie gesagt. Das sind Stockaustriebswälder, wo hauptsächlich Buche, Eiche, Birke, Ahorn und noch verschiedene Sachen dann wachsen.
Könnt ihr mir vielleicht verraten, warum es ausgerechnet hier in Franken noch so viele Mittelwälder gibt?
Ja, das liegt vor allem daran, dass sich hier in Franken noch so viele Rechtlergemeinschaften halten konnten. Diese Waldparzellen, auf die ein Rechtler zugreifen kann, sind häufig klein und hat sich einfach in der Vergangenheit nicht gelohnt, die abzulösen, zu privatisieren. Deswegen haben wir halt hier noch viele Rechtlergemeinschaften und dadurch auch den Mittelwald.
Das heißt, man kann sich das vorstellen wie so eine Kleingartensiedlung, wo jeder eine Parzelle hat, nur ein bisschen größer. Und wenn man sich zusammentut, hat man einfach mehr Fläche, über die man bestimmen
kann. Ja, tatsächlich gar keine feste Parzelle, sondern die kann jedes Jahr auch variieren. Also man hat nur einen Anspruch auf eine gewisse Waldfläche, aber jetzt kein spezifisches Grundstück oder keine Waldecke.
Ah, okay. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns den Mittelwald mal genauer an und laufen einfach querwald ein. Ist das in Ordnung? Können wir hier einfach so reinmarschieren?
Ja, können wir.
Na dann?
Die UNB ist ja bei uns.
Gehen wir mal
los. Das Ministerium, da kann nichts schief gehen.
Jetzt haben wir schon ganz viel über den Mittelwald gesprochen, aber vielleicht können wir einmal ganz kurz erklären, was genau ein Mittelwald ist und was ihn von anderen Wäldern unterscheidet.
Also Mittelwald ist ein Stockaustriebswald, der im Umtrieb von 30 Jahren bei uns, das errechnet sich durch die 180 Hektar, durch 6 Hektar sind 30 Jahre. Also das heißt, wir machen alle Jahre 6 Hektar Umtriebsfläche, wo alles jüngere Holz unter 30 Jahren auf Stock gesetzt wird und Altbäume eben stehen bleiben.
Auf Stock setzen, das klingt spannend. Was heißt das genau?
Auf Stock setzen, das sieht man hier vor uns. Da ist eine Buche zum Beispiel abgesägt worden. Nee, es war ein Ahorn. Und der schlägt jetzt hier wieder aus. Macht Stockaustrieb.
Ah, okay. Das heißt, man nimmt den großen Baum weg und um den herum wachsen dann kleine nach.
Genau. Und das sieht man ja gegenüber. Im anderen Teil, das schon dreijährig ist, sind eben diese Büsche, die vorhin schon angesprochen wurden. Das wächst dann von alleine wieder hoch, ohne was anzupflanzen und hat mehr Saft, weil es die Wurzeln ja schon hat, da sind. Tiefere Verwurzelung.
Und was genau erreicht man dann damit, dass man einfach viel mehr jüngere, kräftigere Pflanzen hat?
Schnellerer Wuchs. Mhm. Und man hat auch noch durch das Altholz, das stehen bleibt, Bauholz bleibt auch noch übrig, das man dann auch wieder verwenden kann als Nutzholz für Schreiner, Bauern, Zimmerer, alles.
Und kann man das hier mit allen Bäumen machen, dass man die quasi fällt oder stutzt und die dann nachtreiben?
Also hauptsächlich ist es bei Eiche, Buche, Ahorn der Fall. Birke ist ein reines Samenanflugholz. Esche treibt auch, macht aber auch viel durch Samenflug. Nur mit Esche hat man momentan das Problem, da sieht man auch viele, die wenig Laubmasse haben, da ist dieses Eschentriebsterben unterwegs.
Aber mir fällt auf, hier gibt es keine Nadelbäume. Woran liegt das?
Weil die nicht aus dem Stock treiben.
Ah, okay. Das heißt, die kann man, wenn man sie fällt, kommt nichts nach.
Kommt nichts nach, ja.
Alles klar. Und warum gibt es in Deutschland kaum noch Mittelwälder?
Ja, die Mittelwälder hatten eigentlich im 18. Jahrhundert ihre Blütezeit. Dann kam aber vor allem die Kohle und auch das Öl als Energieträger auf. Und die haben im Grunde genommen die Mittelwaldbewirtschaftung abgelöst. Man brauchte einfach nicht mehr so viel Brennholz und man kann eigentlich auch sehr deutlich sehen, dass danach der Flächenanteil deutlich abgenommen hat.
Und wie kommt es, dass es dann hier in Franken noch so viele gibt?
Ja, da gibt es unterschiedliche Gründe. Ein Grund könnte vielleicht sein, das kann ich als Nicht-Franke behaupten, dass die Franken vielleicht ein bisschen sturköpfiger sind als andere und sich gegen forstliche Beratung bzw. Bevormundung einfach hinwegsetzen konnten. Und dadurch stehen wir jetzt heute noch in so vielen Mittelwäldern in Franken.
Wie aufwendig bzw. wie arbeitsintensiv ist es denn, so einen Mittelwald zu bewirtschaften?
Es ist schon sehr arbeitsintensiv. Man sieht es ja oben an dem Stück, wo es nächstes Jahr weitergeht. Hier steht Stange an Stange. Muss man alles, man kann nicht groß mit Maschinen arbeiten. Es geht mit der Motorsäge und Beil wird die Bewirtschaftung gemacht.
Also man kann sich das wirklich vorstellen, die Fläche, auf der wir hier gerade stehen, da stehen vereinzelt Bäume. Es sind viele Äste, die hier auf dem Boden liegen. Und das, was gerade gemeint wurde, der angrenzende Wald, ist wirklich ganz, ganz dicht. Das könnte man sagen, ist fast schon so ein Dickicht.
Wir haben natürlich bei den Stockhiebsflächen auch immer das, dass wir es ja jedes Jahr auf Stock setzen. Jedes Jahr wird eine andere Teilfläche in dem Wald von den Rechtlern bearbeitet und eben auf Stock gesetzt. Und bei einem, ich sag mal, bei einem normalen Hochwald, wie man ihn ja heute klassischerweise kennt, da ist es dann eigentlich eher so, dass man sich um einzelne Bäume kümmert. Da hat man, wenn man einmal die Motorsäge anschmeißt, dann natürlich auch gleich viel mehr Holz, als wenn man hier ständig diese, ich sag mal, armdicken Stangen dann wegschneidet. Das ist einfach sehr viel mehr Aufwand und man ist jedes Jahr auf einer relativ großen Fläche, wie man es hier auch sieht. Das seid ihr dann aber auch als Gemeinschaft ja unterwegs und arbeitet auch schön zusammen. Aber anders würdet ihr das auch gar nicht schaffen.
Ja, wir teilen das eben in Parzellen ein und da hat jeder so ungefähr, man sieht es hier an dem Haufen, der noch nicht abgefahren ist, das ist der Ertrag von einem großen Maß, so nennen wir die Einheit, wie die Parzellen eingeteilt sind. Und da hat jeder eine große und eine kleine Maß. Und das ist jetzt zum Beispiel eine große nach dem Holz, was da liegt. Und von dem her, dass das, wie die Sabrina vorhin schon gesagt hat, ziemlich arm, dickes Holz ist, ist es schon arbeitsintensiv. Als wie wenn man im Hochwald einen großen Baum fällt.
Also ich würde sagen, das ist so ein Haufen an Holz, der ist schon so hüfthoch. Wenn ich Bauchnabel hoch, also eine ganz schöne Menge. Jetzt ist der Mittelwald nicht nur als Bewirtschaftungsform besonders, sondern auch, wenn es ums Thema Biodiversität geht. Wer wohnt denn hier so? Welche Tier- und Pflanzenarten fühlen sich denn hier besonders wohl und warum?
Wir sind hier in einem der artenreichsten Waldlebensräume, den wir so in Bayern finden können. Und hier finden wir vor allem Arten, die auf besondere Bedingungen oder besonders wärmebegünstigte Bedingungen angewiesen sind. Wir finden hier aber auch Arten, die zum Beispiel in Auwäldern vorkommen und natürlich auch Arten, die eher im Offenland oder im Wald-Offenland-Übergangsbereich zu finden sind. Das war sehr wissenschaftlich.
Und jetzt praktisch gesagt, welche Tiere wären das?
Ja, wir haben hier zum Beispiel eine ganz große Fülle an Tagfaltern von knapp 170 Arten, die wir in Bayern finden können, kann man alleine hier in diesen mittelfränkischen Mittelwäldern schon 100 nachweisen.
Ui.
Im benachbarten Mittelwald haben wir schon über 1000 Nachtfalterarten nachweisen können und fast die Hälfte aller mitteleuropäischen Totholzkäferarten kriegt man in den Mittelwäldern zu Gesicht.
Wie sieht es denn mit den Pflanzenarten aus?
Ja, die Pflanzen sind auch sehr, sehr vielfältig hier im Mittelwald. Besonders eindrucksvoll sind, denke ich, die Baum- und Straucharten. Wenn wir uns hier jetzt ein bisschen umgucken und auch nach den Sträuchern gucken, dann kriegen wir auf so einem Hektar schon mal 25, 30 verschiedene Gehölzarten zusammen. Und so viel findet man im normalen Buchenwald erst recht nicht.
Wollen wir mal uns genau das tun und mal umgucken, was wir hier so finden können? Ist das hier eine gute Ecke oder?
Können wir schon mal machen. Also Haselnuss ist die Eins.
Das ist eine Haselnuss.
Dann haben wir einen Weißdorn. Da steht noch eine Pappel.
Dazu muss man jetzt sagen, Sebastian pflückt gerade einen bunten Strauch an verschiedenen Austrieben, sagt man, oder?
Ja, hier haben wir noch ein Feldahorn. Dann haben wir natürlich die Esche direkt über uns, die großen Eichen ringsrum. Wir haben die Hainbuchen da drüben stehen. Da drüben steht noch eine Erle, der Baum mit den vielen grünen Ästen im unteren Bereich.
Ah ja.
Dann schaue ich gerade nochmal weiter. Eine Elsbeere haben wir da hinten noch stehen. Wir finden hier aber zum Beispiel auch Wildbirnen, Speierling und etwas ausgefallenere Baumarten.
Ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal an, wer hier so alles lebt. Sebastian, du hast so eine Art Kescher dabei. Das sieht jetzt, wo du es da hast, eher aus wie so ein riesengroßer Stoffteller.
Ja, ich habe einen Klopfschirm mitgebracht. Den kann man sich ein bisschen vorstellen wie einen umgedrehten Regenschirm.
Ja.
Den kann ich gleich mal unter so einen Ast halten und klopfe dann mit einem Stock einfach auf den Ast. Und alles, was an diesem Ast sitzt, landet einfach auf diesem weißen Tuch.
Oh, sehr gerne.
Ich stehe jetzt hier an einem großen Haufen mit kleinen Ästen. Die Äste kommen jetzt vom letzten Hieb. Und ich habe meinen Klopfschirm schon mal unter die Äste gehalten, nehme jetzt einen Stock und guck mal, was so auf den Ästen sitzt.
Oha, da haben jetzt ein paar sich in ihrer Mittagsruhe gestört gefühlt, aber wen haben wir da?
Da haben wir tatsächlich einen kleinen Bockkäfer gefunden, den muss ich mir aber mal genauer angucken, ein bisschen dichter halten. Ja, das ist eine kleine Bockkäferart, die sich vor allem in so ganz, ganz kleinen, dünnen Ästen entwickelt. Also Äste, die ungefähr nur so dick sind wie ein Bleistift. Und es ist eine Art, die hat keinen deutschen Namen tatsächlich und die entwickelt sich vor allem in Eichenästen. Also wir haben ja auch an Eiche geschaut.
Und wird die noch größer oder?
Der Käfer bleibt so, der entwickelt sich als Larve in diesem Holz. Und wenn der Käfer einmal geschlüpft ist, so wie der hier, dann bleibt er so groß. Genau, der verpaart sich wieder, legt jetzt im Sommer seine Eier ab und das war's dann mit dem Käferleben.
Oder hinten sehe ich es auch nochmal ein sehr großer Haufen. Da kann man vielleicht auch nochmal klopfen gehen, oder?
Klar, gehen wir gerne mal hin.
So, Sebastian und los. So, da hat sich wieder einiges gesammelt auf deinem Stoffregenschirm.
Ja, jetzt haben wir hier eine Wanze, aber diesmal sitzt tatsächlich kein Käfer auf dem Klopfschirm.
Ja, ja. Dann schauen wir doch noch mal eine Runde weiter. Ich meine, hier gibt es ja genug Ecken. Hier liegt wieder eine Eiche.
Ja, das sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Wir gucken mal, was wir finden können. So, da haben wir jetzt einen ganz kleinen Prachtkäfer gefunden.
Was macht einen Käfer zu einem Prachtkäfer?
Ja, wir haben ja ein gewisses System in der Biologie, wie Arten bestimmt oder benannt werden. Da gibt es halt die eine Gruppe der Prachtkäfer und da gibt es verschiedene Merkmale, dass der danach eingeteilt wird. Relativ speziell und spezifisch, das lernt man als Biologe. Genau, das ist jetzt einfach ein ganz kleiner Prachtkäfer hier.
Der ist wirklich winzig, vielleicht so nicht mal einen Zentimeter.
Ja, 4 Millimeter ungefähr.
Ja, das ist nicht so gut im Schätzen.
Genau. Auch wieder eine Art, die sich in diesen dünnen, kleinen, sonnenbeschienenen Eichenästchen entwickelt.
Jetzt kennst du dich ja wirklich extrem gut aus mit den Käfern, ist natürlich auch dein Job. Aber wann fängt sowas an? Hast du einfach das Wissen, was wir alle in der Grundschule lernen und aber vergessen, beibehalten und intensiviert? Oder wie war das bei dir?
Das hat tatsächlich bei mir schon vor der Grundschule angefangen. Ich hatte dann einen Opa, der mich gefördert hat. Und am Ende habe ich meine Interessen zum Beruf gemacht, bin Biologe geworden. Und habe dann unter anderem meine Doktorarbeit zu Totholzkäfern geschrieben.
Ah, okay. Das heißt, du bist quasi Doktor dieser Käfer, die hier...
Doktor der Biologie, genau.
Die hier rumschwirren. Sehr gut. Jetzt macht der Klimawandel ja vielen Baumarten und Wäldern zu schaffen. Gerade Fichten und Buchen leiden unter den warmen Temperaturen und dem Wassermangel. Warum könnten hier Mittelwälder eine gute Lösung für die Zukunft sein? Warum ist die Art der Waldbewirtschaftung resistenter gegen die Klimaerwärmung als andere?
Also ein großer Vorteil davon ist natürlich, wir haben es ja hier jetzt gerade schon gesehen, sind einfach die Stockaustriebe. Diese Bäumchen und Sträucher, die fangen quasi nicht von vorne an, wie wenn ich sie pflanzen würde, sondern die greifen schon auf dieses große Wurzelsystem aus den letzten Jahren, Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten, greifen die schon zurück und können da sich quasi diese Nährstoffe, die sie da schon erschlossen haben, und das Wasser, Das können die nutzen und es direkt ins Wachstum stecken. Deswegen haben wir jetzt da hinten, wenn man mal guckt, diese dreijährigen Austriebe, die wir da hinten auf der anderen Seite sehen, deswegen sind die auch schon so hoch. Die haben einfach richtig Startkapital schon im Boden drin und können das wunderbar nutzen und auch dann schön wieder nachwachsen.
Sebastian, das Biodiversitätszentrum Rhön hat das Projekt Lichte Wälder in Franken ins Leben gerufen. Was genau macht ihr da? Und welche Ziele habt ihr euch gesteckt?
Ja, unser Projekt gibt es seit 2021 und wir versuchen unter anderem, die letzten Bewirtschafter von Mittel- und Niederwäldern wie den Thomas in Franken weiter zusammenzubringen, aber auch den Austausch mit Bewirtschaftern außerhalb Bayerns zu generieren. Dann ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns im Projekt auch die Öffentlichkeitsarbeit der Bevölkerung nahezubringen, dass es hier jetzt kein Naturfrevel ist, sondern dass es alles gewünscht ist, dass hier aktive Waldbewirtschaftung mit gelebter Tradition und richtigem Artenschutz zusammenkommt. Und dann haben wir natürlich auch in den Wäldern mal geguckt, was für Arten kommen dort vor. Gibt es die Arten noch, die vielleicht vor 50 oder 60 Jahren nachgewiesen wurden? Also Forschung und Monitoring war auch ein ganz wichtiger Punkt im Projekt.
Jetzt hast du es gerade angesprochen, Thomas, passiert es häufiger, dass hier Menschen kommen und sagen, mein Gott, ihr habt den halben Wald abgeholzt, weil sie nicht verstehen, was hier genau gemacht wird?
Die kriege ich leider nicht mit, weil das sind die Wanderer. Aber zu uns kommen viele Gruppen, Studenten auch, die das sehen wollen. Und wir geben denen Führungen mit Förster und allem drum und dran. Und die sind jedes Mal begeistert, dass es sowas gibt.
Absolut. Das ist tatsächlich was bei uns in der Behörde auch immer mal wieder aufschlägt, dass wir da ganz erboste Anrufe bekommen von Leuten, die sich darüber beschweren, dass da der Wald zerstört wird. Und wo wir auch einfach versuchen, wirklich Aufklärungsarbeit noch zu leisten, dass das definitiv nicht der Fall ist, dass das keine Waldzerstörung ist, sondern sogar eine sehr gute Bewirtschaftung ist, wenn man die Artenvielfalt fördern will.
Und es ist wichtig, sie zu erhalten. Und vor allem, um die bestehenden Mittelwälder, also die insgesamt weniger als 1% Waldfläche bei uns in Deutschland zu erhalten, gibt es aber auch seit einigen Jahren Fördermöglichkeiten. Wie sehen die denn ganz konkret aus, Sabrina?
Genau, das ist das Vertragsnaturschutzprogramm Wald, nennt sich das. Das ist relativ speziell für Bayern. Da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir sowas haben und dass wir sowas nutzen können. Da ist tatsächlich so, dass das ein ganz wichtiges Dreiergespann ist zwischen uns in der Naturschutzverwaltung einerseits, wo wir auf unsere naturschutzfachlichen Belange eben schauen, wie zum Beispiel die Artenvielfalt. Dann ist aber auch noch die Forstverwaltung ganz, ganz wichtiger Akteur. Ohne die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus dem Forst würde es auch nicht funktionieren. Die schauen dann auf die waldbaulichen Belange und unterstützen den Antragsteller dann bei der Förderantragstellung. Und dann haben wir natürlich eben noch die Waldbewirtschafter selber, die von diesem Programm dann eben profitieren. Und nur wenn wir alle drei an einem Strang ziehen, können wir das Programm auch erfolgreich umsetzen und für alle Seiten was Gutes erreichen.
Ja, und wie auch in jeder anderen Folge haben wir euch für heute auch wieder passend zum Thema ein paar wirklich interessante Fakten rausgesucht. Hören wir mal rein.
Wusstet ihr eigentlich, dass es Mittelwälder bereits gibt, seit der Mensch sesshaft geworden ist? Jahrhundertelang erfüllte er fast alle materiellen Bedürfnisse der Menschen. Der Mittelwald ernährte das Vieh und stellte mit seiner großen Vielfalt an Baumarten die Bau-, Brenn- und Werkholzversorgung sicher. Vom Rechenzinken bis zum Fachwerkhaus ließ sich alles aus Mittelwaldholz herstellen. Wälder gehören zu den artenreichsten Lebensräumen. Von den etwa 62.000 Arten in Bayern kommt rund die Hälfte in Wäldern vor. Wälder, die reich an verschiedenen Baumarten und Altersstrukturen sind und einen hohen Anteil an Alt- und Totholz haben, aber auch viele lichte Strukturen aufweisen, bieten Lebensraum für besonders viele Arten. Mittelwälder bieten heute in der Landschaft einen Ersatzlebensraum für wärme- und lichtbedürftige Arten wie Schmetterlinge oder Käfer, die natürlicherweise an die Dynamik an Flussauen gebunden sind. Durch Flussregulierungen ist die oft nicht mehr vorhanden. Wälder leisten einen extrem wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Bäume sind nämlich ein wichtiger Kohlenstoffspeicher. Sowohl im Holz als auch in den Böden sind Milliarden Tonnen Kohlenstoff gebunden. Außerdem entzieht der Wald der Atmosphäre klimaschädliches CO2. Das benötigen die Bäume für die Photosynthese. Gerade die Eichen in der Mittelwaldwirtschaft und die Baumartenvielfalt führen zu klimastabileren Waldbeständen.
Wir haben ja am Anfang schon übers auf Stock setzen gesprochen. Jetzt hätte ich dazu noch ein paar Fragen. Zum einen, wann genau passiert das im Jahr? Gibt es da eine bestimmte Jahreszeit?
Das passiert im November. Und zwar, nachdem die Anträge gestellt sind beim Amt, die der Förster mit ausfüllt und uns unterstützt. Wenn dann die Genehmigung da ist, dann dürfen wir raus, dürfen die Parzellen einteilen. Und es sieht dann folgendermaßen aus. Man sieht jetzt hier, hinter dir, Toni, einen Baum, der einen roten Ringel hat. Das ist zwar eine Aspe und das ist jetzt ein Baum, der herausgesucht wurde, für die nächsten 30 Jahre stehen zu bleiben.
Aha.
Weil das eigentlich die Größe ist, die umgesägt werden würde. Und das ist das Wichtige im Mittelwald, damit man immer solche 30-Jährige stehen lässt, um wieder Altbäume noch rauszunehmen. Man sieht ja hier auch zum Beispiel da drüben, da ist eine größere Eiche rausgemacht worden, damit man wieder Licht schafft im Wald, damit diese Stockaustriebe wieder kommen können und wachsen können. Das ist nämlich ganz wichtig, die Erfahrung haben wir eben gemacht, wie vorhin auch schon angesprochen wurde, in den 70er Jahren, als das Erdöl so günstig war, wurde das nicht genutzt, wurde wenig Oberholz rausgemacht, ist wenig Licht reingekommen und darunter wächst dann nichts. Ne? Da hatten wir keinen Holzertrag dann im Mittelwald.
Und diese Austriebe an sich, muss man irgendwas aktiv machen, irgendwas pflanzen oder passiert das von ganz alleine, wenn der große Baum, der Mutter- oder Vaterbaum weg ist?
Die Alteichen, die schmeißen ja auch Eichelmast, nennt man das. Die schmeißen dann Eicheln, die gehen dann auch wieder auf, haben aber auch nur eine Chance, wenn sie Licht haben. Und ganz wichtiger Aspekt ist noch, unser heimischer Jäger muss mitspielen. Der muss also in der Fläche die Rehe abschießen, die er kriegt. Weil die Rehe, die schaffen ganz viel Schaden. Früher wurde so eine Fläche mit 6 Hektar voll eingezäunt. Aber das wollen wir ja auch nicht. Da verfängt sich ein Tier drin. Das ist auch nicht das Tolle. Und macht viel Arbeit.
Also man kann festhalten, so ein Mittelwald ist auf jeden Fall eins, Teamarbeit.
Jawohl, so kann man das sehen.
Ja, und mit all dem Wissen läuft man jetzt auch mit ganz anderen Augen durch so einen Wald. So viel, was es da zu entdecken gibt und vor allem, wenn es sich um einen Mittelwald handelt. Vielleicht gibt es ja die Art von Wald sogar bald häufiger bei uns. Sabrina, Thomas und Sebastian, vielen Dank euch dreien, dass ihr mit mir und unseren Hörerinnen und Hörern diese wirklich besondere Art der Waldbewirtschaftung einmal genauer erklärt habt. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Gerne.
Danke, uns auch.
Ja, und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Alle Folgen von Morgen beginnt heute findet ihr auch auf eurer Lieblingspodcast-Plattform und natürlich auf podcast.bayern.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Morgen beginnt heute.
Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.